Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Such mal im Internet nach den Stichworten Cyberangriff und Insolvenz. Und vermutlich wird es dich jetzt nicht überraschen, dass du dort regelmäßig Nachrichten zu Unternehmen findest, die nach einem erfolgreichen Angriff aus dem Internet ihre Türen schließen mussten. Alle Unternehmensdaten inklusive Backups sind verschlüsselt, IT-Systeme können nicht mehr zum Funktionieren gebracht werden und irgendwelche Erpresser drohen im Internet, heikle Unternehmensdaten zu veröffentlichen. Am Ende können die Gehälter nicht mehr gezahlt werden. Das Unternehmen ist nicht mehr lieferbar, nicht mehr leistungsfähig und stellt den Betrieb ein. Diese inzwischen oft vorkommenden Ereignisse, die wurden auch politisch gesehen. Und es gibt seit Ende 2022 die sogenannte NIS2-Richtlinie. Damit sollen Unternehmen zu mehr Schutz verpflichtet werden. Und wir wollen heute darüber sprechen, was das ganz konkret für Unternehmen in Deutschland bedeutet. Mein Name ist Thomas Rosin. Ich bin Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz. Und mit dabei ist heute mein geschätzter Kollege Christian Schröder. Moin Christian, magst du dich kurz vorstellen?
Hallo Thomas. Ja, mein Name ist Christian Schröder. Ich bin auch Datenschutzbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter. Und ich sitze im Süden Deutschlands, südlich von München, also auf der anderen Seite Deutschlands sozusagen.
Ja, dann haben wir die perfekte Strecke. Einmal von Norden nach Süden funken wir heute. Und wir haben uns als kleinen roten Faden, damit wir sozusagen uns ein bisschen entlanghangeln können, uns im Vorfeld auf 5 Kernfragen geeinigt, über die wir heute mal näher sprechen wollen. Und wir fangen mal ganz einfach an mit, was ist denn überhaupt dieses NIS2? Wozu braucht man das? Und wer ist denn überhaupt davon betroffen? Hast du da oder magst du da einfach mal den Einstieg machen?
Ja, gern. Also zum Anfang mal, ich sage da immer NIS2. Ich weiß nicht, was richtig ist oder ob es ein richtig gibt. Ich glaube, beides ist erlaubt. Also du bist mir nicht böse, wenn ich NIS2 sage. Ich bin dir nicht böse, wenn du NIS2 sagst. Das steht auf jeden Fall für Network and Information Systems Directive 2. Das heißt, Directive ist eine EU-weite Vorgabe, also im Gegensatz zur Verordnung, die ja viele kennen. Eine Verordnung, wie die Datenschutzgrundverordnung, ist ein europäisches Gesetz, gilt in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union direkt. Und die Directives bzw. Richtlinien dann auf Deutsch sind Gesetze, die erstmal von den nationalen Gesetzgebern, also in unserem Fall dann Bundesrepublik Deutschland, in nationalen Gesetzen umgesetzt werden müssen. Und das wird dann auch mit der NIS2-Richtlinie passieren. Also im Moment ist es so, die liegt sozusagen vor, hätte im Übrigen bis zum 17.10.2024 in nationalen Gesetzen umgesetzt werden müssen, hat Deutschland nicht geschafft. So, und im Moment, glaube ich, liegt dann ein NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, NIS2 UMSU-CG Kürzung vor. Das wird ja noch ein bisschen da liegen, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen jetzt mit dem aktuellen Regierungswechsel hat sich das Ganze so deutlich in die Länge geschoben. Das hatten wir schon mal beim Hinweisgeberschutzgesetz. Da kam die Bundesrepublik Deutschland auch wieder politisch nicht aus dem Pötten und das hat zu ganz signifikanten Strafzahlungen geführt und eigentlich könnte man damit jetzt auch schon wieder rechnen.
Also ich habe das tatsächlich die letzten Wochen mitbekommen, dass diese Strafzahlungen, also Vertragsverletzungsverfahren, die dann angestoßen werden, für das zu späte oder die zu späte Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes in Deutschland beziehungsweise der Whistleblower-Richtlinie, zu knapp 30 Millionen Euro führen soll. Das wird im Moment wohl dann noch verhandelt oder demnächst verhandelt. Aber das ist so in dem Zusammenhang die Größenordnungen, in denen wir sprechen. Und weil wir es gerade sagten, also mit der neuen Regierungsbildung oder der neuen Regierung abzusehen, werden wir wahrscheinlich vor Herbst, also mit einem Jahr Verspätung, keine nationalen Gesetze zur Cybersicherheit in Deutschland haben.
Ja, kleiner politischer Ellbogenstoß. Das ist ja, was wir hier machen, gerade in der Nichtsrechnung, aber wir hatten erst sozusagen, ich glaube sogar gestern, die Entscheidung im entsprechenden Bundestag für das große Geldpaket. Das heißt, die Bundesrepublik wird ja demnächst wieder genügend Geld haben, um solche Strafzahlungen bezahlen zu können. Ja, Themenwechsel. Wir wollen heute über die Unternehmen sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich was für Unternehmen sind eigentlich Gegenstand dieser Regelung? Die Idee ist ja, Unternehmen sollen...
Ich wollte ganz kurz sagen,
Gesetz gezwungen... Bitte.
Du hast noch, glaube ich, was vergessen, weil die Frage war auch, wer ist davon betroffen? Das haben wir noch nicht beantwortet. Also ich.
Genau, da wollte ich mal sagen,
wie leiten.
Ah, Entschuldigung. Alles gut. Also wir... Klasse. Nein, das ist alles gut. Das ist zwar eine Aufzeichnung, aber das lassen wir einfach drin. Die Frage ist, wer ist denn überhaupt davon betroffen? Die Idee von dieser gesetzlichen Regelung ist ja, dass Unternehmen jetzt auch mal gezwungen werden sollen, sich um das Thema Informationsschutz angemessen zu kümmern. Aber tatsächlich werden nicht alle Unternehmen gezwungen, denn es gibt wie immer Ausnahmeregelungen für kleinere Unternehmen und auch bei den größeren Unternehmen ist jetzt nicht tatsächlich jede Branche auf dem Schirm.
Genau, also im Endeffekt kann man ja sagen, dass der Gesetzgeber bzw. die Angst umgeht, wie du auch schon in deiner Anmoderation gesagt hast, dass die Unternehmen, die dann betroffen werden von Cyberangriffen, nicht mehr handlungsfähig sind. Davon hängt ja dann auch ein bisschen was ab. Also allein mal die Leute, die dann da nicht mehr arbeiten können, vielleicht gehen Unternehmen, das passiert ja auch, wie du schon gesagt hast, gehen insolvent, sind nicht mehr handlungsfähig, können keine Gehälter mehr zahlen, keine Steuern mehr zahlen und so weiter. Und ich glaube, es ist sehr versimpelt, aber das ist dann natürlich auch das Interesse des Gesetzgebers hier, die Unternehmen zu ihrem Glück zu zwingen, muss man auch ganz konkret sagen. Also es sind ja Cybersicherheitsanforderungen, die dann Unternehmen erfüllen müssen. Nicht alle, so wie du sagst, also manche sind mehr betroffen, manche weniger, manche gar nicht, zumindest von den gesetzlichen Regelungen,
ja. Ja, und was dann passiert, also tatsächlich bin ich jetzt bei meinem abendlichen Fernsehprogramm bei einem der großen Streaming-Anbieter auf eine Serie gestoßen, die nennt sich Zero Day, die thematisiert das als Miniserie, dass tatsächlich dann durch äußere Angreifer, durch Hacker wesentliche Infrastruktur lahmgelegt wird. Und ich habe da die erste Folge mit meiner Frau gesehen und habe sie nur angeguckt und habe gesagt, ja, genau so ist das. Wenn wir nichts ändern, wird genau das passieren. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Das ist keine Utopie von Themen, die vielleicht in 100 Jahren mal vorkommen könnten, sondern es passiert gerade am laufenden Band. Wir haben regelmäßig Organisationen, die werden angegriffen. Ich hatte ja gesagt, einfach mal danach googeln. Mir ist aufgefallen, da gab es schon wieder einen Maschinenbauer, der seine Türen dicht gemacht hat. Dann gab es noch ein Dienstleistungsunternehmen, das einfach nicht mehr leistungsfähig war. Und dann die Gelder fließen weiter, beziehungsweise die Kosten fließen weiter, tatsächlich auch Insolvenz anmelden musste. Und wenn das jetzt natürlich passiert bei Organisationen, die jetzt nicht nur für sich alleine wirtschaftlich erfolgreich sein möchten, sondern die für uns alle als Bürger wichtig sind. Also wenn wir plötzlich kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn bekommen, wenn kein Strom aus der Steckdose kommt, wenn mal wieder der Schienenverkehr nicht funktioniert, dann berührt uns das alle. Und das sind natürlich die Klassiker, die sogenannte kritische Infrastruktur. Das sind die Unternehmen, die hatten wir auch schon bei NIS 1 sozusagen mit auf dem Schirm. Es gab ja schon eine Auflage von diesem Gesetz. Das Besondere ist, man hat gelernt und man hat jetzt weitere Sektoren hinzugefügt bei dieser zweiten Auflage. Das heißt, da sind jetzt auch Organisationen oder Branchen dabei, die nicht direkt zur kritischen Infrastruktur gehören, die aber in irgendeiner Form mit dieser Infrastruktur vernetzt sind.
Also ich nenne es immer gerne diese Unternehmen, die auch so ein bisschen für das gesellschaftliche oder die gesellschaftliche Ordnung mit verantwortlich sind oder dazu beitragen. Und weil du es gerade sagtest, in diesen 18 Sektoren, also das ist jetzt eben neu auch dabei, die Abfallwirtschaft. Also das ist wenn man sich mal überlegt, was passiert, besonders in den Städten, wenn da mehrere Wochen lang der Müll nicht abgeholt wird, welche Gefahren dadurch entstehen. Also jetzt sehen wir mal nicht nur, dass es stinkt oder irgendwelche Ratten da hinkommen, sondern es besteht ja auch dann die Gefahr von Krankheiten und dass irgendwelche Erreger, Keime sich da bilden und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, auch Thema davon, weil wenn die IT-Systeme nicht mehr funktionieren, kann auch im Endeffekt der Müllwagen vielleicht gar nicht mehr rausgehen oder kommt auch keiner mehr zum Arbeiten, weil er kein Geld mehr bekommt. So in die Richtung geht das.
Und durch diese Erweiterung, finde ich durchaus sinnvoll, haben wir jetzt eine kleine Herausforderung. Es wird als Unternehmen noch schwieriger, sich da jetzt selbst zu verorten. Es gibt zwar einen entsprechenden Anhang in diesem Gesetz, wo man nochmal genauere Auflistung hat, welche Arten von Produkte oder welche Arten von Dienstleistungen fallen jetzt mit unter dieses Gesetz. Aber ich habe schon auch bei eigenen Kunden festgestellt, das ist manchmal gar nicht so einfach, auch mit diesen Arbeitshilfen sich da genau festzulegen. Und ich habe auch selber beobachtet, gerade so die mittelständischen Unternehmen neigen dann eher dazu, zu versuchen, sich dort rauszuziehen und den Gesetzestext so zu interpretieren, dass sie nicht dazu gehören. Und das ist natürlich höchst gefährlich. Denn am Ende wird es im Zweifelsfall sowas wie das BSI geben oder andere Organisationen, die dafür zuständig sind. Und wenn die eine andere Meinung vertreten, dann kann das ganz schnell sehr teuer und problematisch werden.
Also ich kann das bestätigen, was du sagst, dass viele Unternehmen, die dann davon hören, also von dieser NIS-2-Richtlinie, die sehen dann erstmal, das ist Aufwand. Das ist auch überhaupt nicht, oder das ist unbestritten. Also ja, das wird Aufwand verursachen. Und die prüfen dann, dieser Schritt ist ja auch noch richtig, die wollen dann prüfen, ob sie betroffen sind. Also was sie dann auch machen müssen, selbstverständlich. Und da neigt man dann natürlich dazu, zu schauen, ob man vielleicht nicht betroffen ist, weil man eben viel Aufwand und viele der Vorgaben und Regularien nicht erfüllen muss. Kann ich auch verstehen. Aber, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, wir sprechen hier von Cybersicherheit, von Sicherheitsmaßnahmen, von Abhärtung der Systeme, von Resilienz und so weiter. Die sollte meiner Meinung nach sowieso in Unternehmen existieren, unabhängig von dem Gesetz. Klar, wenn man von dem Gesetz dann betroffen ist oder dieses erfüllen muss, dann muss man auch die Einzelheiten oder die einzelnen Anforderungen erfüllen. Aber vom Grundsatz her, also ob betroffen oder nicht, Cybersicherheit sollte jedes Unternehmen oder jede Stelle, jede Organisation umsetzen. Ganz wichtige Botschaft, ob man jetzt, wie gesagt, betroffen ist oder nicht, spielt dabei der Rolle, aus der Sichtweise erstmal keine Rolle.
Das sollten wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen genauer betrachten. Zur Frage, wie kann ich denn jetzt überhaupt rausfinden, ob ich als Organisation betroffen bin? Der erste Schritt wäre natürlich einfach mal vielleicht ein Blick in den Gesetzestext. Also gerade dieser Anhang ist durchaus noch für normale Menschen lesbar. Dann gibt es im Internet von ganz unterschiedlichen Anbietern, meist irgendwelche Großkanzleien, also Rechtsanwaltskanzleien, gibt es so kleine Checklisten, da kann man Online-Fragebogen ausfüllen, bekommt so ein paar Rahmenparameter vorgestellt, wo man dann auswählen muss, ob man sich dazugehörig fühlt oder nicht. Und dann purzeln aus diesen Checklisten Informationen raus, wie dass es wahrscheinlich ist, dass man eben unter dieses Gesetz fällt oder nicht. Was mir wichtig ist, ich beobachte das auch bei vielen Kollegen, es gibt ja gerade bei uns Datenschützern Menschen, die eher so aus dem technischen Bereich kommen, ich denke, wie wir beide, dann gibt es aber auch die Menschen, die eher aus dem juristischen Bereich kommen. Die haben Jura studiert, sind Anwalt. Und gerade die nicht juristischen Kollegen und Kolleginnen, die muss ich auch immer, also gerade die Jüngeren, ein bisschen warnen. Natürlich dürfen wir als Nichtjuristen Rechtsberatung machen. Wenn wir als Datenschutzbeauftragter unterwegs sind, gehört das ureigens zu unserem gesetzlichen Auftrag. Wir müssen aber immer wieder aufpassen, dass wir dann in unserer Rolle nicht plötzlich uns selbst zum Anwalt machen und rausschlupfen und sagen, ja, okay, jetzt mache ich noch ein bisschen Wettbewerbsrecht, wenn es um das Thema Newsletter und E-Mail-Werbung geht und dann mache ich noch ein bisschen Vertragsrecht, weil ich habe ja eher einmal einen Auftragsverarbeitungsvertrag geprüft, dann kann ich doch auch gleich nochmal in die Haftungsklauseln des kaufmännischen Vertrages gehen und dann bewegt man sich so ein bisschen aus seiner Befugnis Rechtsberatung raus und das sehe ich hier als Risiko ganz klar auch. Das heißt, die richtige Anlaufstelle für ein Unternehmen ist erstmal die eigene Rechtsberatung. Bei großen Organisationen typischerweise erstmal der Syndikusrechtsanwalt. Wer sowas nicht hat, wird sicherlich einen Hausanwalt haben. Es gibt auch Anwälte, die haben sich natürlich auf dieses Thema spezialisiert. Das sind vor allen Dingen die Kollegen und Kolleginnen aus dem IT-Recht sicherlich gut mit bewandert. Mein Rat ist auf jeden Fall, als Organisation sich mit Hilfe eines qualifizierten Anwaltes oder Anwältin dieses Thema zu erschließen und prüfen zu lassen, ob die eigene Organisation dazugehört. Hat auch einfach den Vorteil, wenn die Entscheidung mal in die falsche Richtung gehen sollte, dann hat der Kollege oder die Kollegin auch die passende Haftpflichtversicherung dafür.
Und ganz wichtig, das ist ja dann auch dokumentiert und nachvollziehbar. Also der Anwalt wird ja dann auch seine Entscheidung begründen können. Und wenn man jetzt dann, nehmen wir mal an, man gehört nicht zu den betroffenen Unternehmen von NIS 2, kann man auch diese Begründung im Zweifel mal vorlegen, wenn jemand wer auch immer das ist, dann sagt, nee, ist er doch betroffen. Sagen, nee, wir haben es geprüft, da stehen die Gründe dafür. Da kann man ja dann nochmal drüber reden, aber zumindest ist es eine begründete Entscheidung oder auch nachvollziehbar. Das ist ganz wichtig, dass man das auch weiterhin aufbewahrt und vorzeigen kann.
Das heißt, wir können die Frage, wie finde ich heraus, ob ich betroffen bin, jetzt einfach beantworten. Erste Orientierung bietet das Gesetz, bieten diverse Online-Checklisten und Fragebögen, aber die finale Entscheidung sollte damit adäquater juristischer Unterstützung geprüft, untermauert, gut begründet und getroffen werden. Ja, prima. Dann hätten wir eigentlich als nächstes Thema, und das hast du schon eben kurz mit erwähnt, warum tritt dieses Gesetz eigentlich in der Sache ein bisschen in den Hintergrund? Nämlich Informationssicherheit ist möglicherweise auch ohne Gesetz wichtig, auch wenn das nicht immer jedes Unternehmen so wahrhaben möchte. Aber wo siehst du jetzt den Mehrwert, wenn ich mich jetzt mit Informationssicherheit auseinandersetze? Also so ein Virenscanner und eine Firewall hat doch so ziemlich jedes Unternehmen schon.
Ja, ich glaube, es sind die zunehmenden Bedrohungen, die du ja auch schon in der Anmoderation angesprochen hast. Also ganz wichtig ist ja mal festzustellen, dass jeder mittlerweile interessant genug ist, sei jetzt mal in Anführungszeichen. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war das, oder es ist immer noch so, aber vor ein paar Jahren konnte man das für sich selber noch mehr rechtfertigen. Macht es zumindest bei mir den Anschein, dass man gesagt hat, ja, wir sind ja viel zu klein und wir sind ja überhaupt nicht interessant und bei uns ist nichts zu holen. Und solche Argumente, die man, naja, ein bisschen zur Beruhigung vielleicht aufgreifen konnte. Das ist nicht mehr so. Also aus meiner Sicht, und da habe ich immer dieses eine Beispiel, das war, glaube ich, 2024, als ich gelesen habe von einem Milchviehbetrieb, also sagen wir, ein Bauernhof, die Kühe gemolken haben, die Milch verkauft haben, die wurden gehackt, beziehungsweise konnten nicht mehr auf diesen Melkroboter zugreifen. Der Melkroboter war sozusagen nicht mehr aktiv, die Kühe konnten nicht gemolken werden, sind sozusagen oder können dann am Nichtmelken sterben und die wurden erpresst. Das heißt, die Frage war, willst du weiter deine Kühe haben, melken können, Geld verdienen oder willst du oder sparst du dir das Geld? So eine Art. Und auch kleine Betriebe müssen diese Cybersicherheitsmaßnahmen ergreifen. Und das ist auch, naja, nicht unbedingt Teil von diesem Gesetz. Also der Milchviehbetrieb wird es wohl nicht sein, aber im Zweifel betrifft es jeden.
Ja, genau. Wir haben so eine Kleinunternehmer-Ausnahmeregelung, das heißt Unternehmen mit die erstens weniger als 50 Mitarbeitende haben, erstens und zweitens einen Umsatz von unter 10 Millionen Euro, die fallen jetzt nicht unter die NIS-2-Regelung beziehungsweise das Ausführungsgesetz, was wir hier in Deutschland haben werden. Aber trotzdem sind das Organisationen, die regelmäßig Ziel von solchen Szenarien sind. Ich werde in den Shownotes zu diesem Videopodcast mal einen Link noch eintragen. Es gibt eine richtig coole Webseite, die macht eine regelmäßig oder verwaltet eine regelmäßig aktuelle Datenbank zum Thema Cyberangriffe. Da kann man wirklich mal nachlesen, von welchen Organisationen ist das bekannt gemacht worden. Und das sind verdammt viele. Das ist vor allen Dingen von der Methode heute so, gerade wenn das mit Ransomware, also dieser Verschlüsselungssoftware gemacht wird und daraus erpresst wird, dann ist es meistens so, dass die Organisationen, die diese Tools einsetzen, eigene Webseiten im Darknet betreiben und dort selber veröffentlichen, welche Organisationen sie jetzt gerade wieder kompromittiert haben. Und dieser Anbieter, der sammelt genau von diesen Webseiten diese ganzen Meldungen ein und stellt ihn am zentralen Portal zur Verfügung. Und es ist Wahnsinn, was da für Unternehmen drin sind. Da sind Unternehmen drin, die kenne ich überhaupt nicht. Wenn ich die dann mal im Internet suche, sehe ich, ach, das ist irgendein Mittelständler. Klar, dass ich den nicht kenne, aber hey, das ist ein Mittelständler, das ist nicht ein riesiger Konzern. Und dann sind das immer wieder bekannte Organisationen, irgendwelche Bauunternehmer, Industrieunternehmen. Das sind Namen, die kenne ich auch aus meinem Alltag, weil ich vielleicht indirekt Produkte kaufe oder dass Organisationen in meinem weiteren Umfeld sind. Und das habe ich als sehr, sehr beeindruckend empfunden. Und ich rate eigentlich jedem Unternehmer, mal durch diese Datenbank durchzublättern und sich dann nochmal die Frage zu stellen, muss ich mir jetzt Angst machen oder muss ich mir Sorge machen, dass ich selber auch betroffen bin oder waren das alles nur Zufallstreffer, wenn meine Kollegen und Kolleginnen anderen Unternehmer denn jetzt hier auf diesen Listen stehen. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, lass uns das Thema Informationssicherheit doch nochmal ein bisschen ausweiten. Was wir beide, glaube ich, wissen aus unserer Praxiserfahrung ist, dass es viele Unternehmen gibt, die sind eben nicht schlecht aufgestellt. Die tauchen manchmal auf diesen Listen auf, wenn es dann zu spät ist, aber wir haben ja das Glück, dass wir immer wieder mal zu den Unternehmen dazugerufen werden, wenn dann doch irgendjemand mal das Bewusstsein hatte, dass man sich um den Informationsschutz kümmern muss. Und da fällt auf, das sind einfach viele Organisationen, die extrem sorglos sind, aber auch genauso öffentliche Stellen, also Behörden, Institute, Institutionen, die vom Staat verwaltet werden, die sind so schlecht aufgestellt, dass auch da regelmäßig erfolgreiche Angriffe stattfinden. Hast du eine Idee, wo das herkommen könnte?
Ja, ich würde mal sagen, das sind so die üblichen Themen, die man immer wieder hört. Also Fachkräftemangel, Digitalisierungsrückstände. Ich habe da ein bisschen eine Theorie, also ich bezeichne das mal als digitale Dividende. Wir haben irgendwann mal verpasst, da Grundlagen zu legen und da richtig einzusteigen. Lass es mich so bezeichnen, ich sage das bewusst so, EDV. Also diese EDV, oder es werden in manchen Unternehmen oder Organisationen, also auch die öffentlichen Stellen, EDV-Abteilungen immer noch so geführt oder aufgebaut wie vor 20, 25 Jahren. Dabei wird aber total vergessen, dass es ganz viele verschiedene Disziplinen gibt. Also mittlerweile ist die EDV eben nicht mehr nur die EDV, wo es um E-Mail und Drucken und ein bisschen Netzwerk geht, sondern es sind ganz viele Tools, Apps, Anwendungen, Maschinen und so weiter, ganz viele Einfallstore, Schnittstellen nach außen vorhanden, die auch abgesichert werden müssen. Und demgegenüber stehen dann eben, wie erwähnt schon, diese, nennen wir sie ruhig Kriminelle, weil es sind Kriminelle, es sind Cyberangreifer, die versuchen einzubrechen, die versuchen Schaden anzurichten. Und wie man tatsächlich darauf reagieren müsste, wäre ja, dass man sozusagen die Organisation der internen IT darauf anpasst, also der Bedrohungslage anpasst. Ich glaube, oft ist das nicht passiert. Wie gesagt, auch eben aufgrund des Fachkräftemangels, aufgrund der fehlenden Budgets und so weiter. Ja, was meinst du? Kann man die Theorie halten?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Wir haben in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen und ich erinnere mich, da hast du noch damals das Beispiel genannt, dass eben der klassische ITler, der IT-Administrator, den man früher eingestellt hat, das war so die eierlegende Wollmilchsau. Also der oder die konnte alle Systeme bedienen, Betriebssysteme installieren, Drucker installieren, das bisschen Firewall und Internet und hat dann im Zweifelsfall auch noch Prozessberatung betrieben und kannte halt auch am besten die Geschäftsprozesse auf digitaler.
Es war eben auch überblickbarer.
Ja, absolut. Und wenn ich mir das heute angucke, ich selber bin ja an der Uni als Lehrbeauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit. Und in dem Studiengang, wo ich unterwegs bin, Master Wirtschaftsinformatik, sind vor allem berufsbegleitende Studierende, also die machen das im Wesentlichen in ihrer Freizeit, freitags, nachmittags und am Wochenende. Aber da bekomme ich natürlich ein ganz gutes Bild. Was sind es für Menschen, die heute in IT-Abteilungen oder IT-nah arbeiten? Und mir fällt auf, das sind einfach ganz unterschiedliche Spezialisten. Früher hat der IT-Administrator nebenbei auch noch irgendwelche Softwareprogramme geschrieben. Heute habe ich einen Softwareentwickler und da habe ich Menschen aus dem IT-Betrieb. Aber das reicht ja noch nicht. Ich habe dann Anforderungsmanager, ich habe agile IT-Projektmanager, ich habe Softwareentwickler in 30 verschiedenen Varianten. Ich habe Menschen, die Hardware programmieren, andere programmieren halt den normalen Computer. Und wenn ich dann zum Beispiel in meinem Unterricht Fallbeispiele versuche zu konstruieren, dann habe ich das Problem, wenn ich dem einen was von Software erzähle, versteht der Betriebler das auf der anderen Seite nicht und fühlt sich in diesen Fallszenarien nicht wohl. Und wenn ich es umgekehrt mache, auch nicht. Also mir fällt einfach auf, es ist sehr, sehr schwer, auch in der Lehre eine gemeinsame Basis zu finden, an der man dann tatsächlich an Beispielen arbeiten kann.
Na, aber wie gesagt, das ist ja diese Vielfältigkeit, das ist ja diese Vielfalt, die auch bei den Fachkräften oder die zu diesem Fachkräftemangel führt, weil man eben nicht mehr diese eierlegende Wollmilchsau finden kann, logischerweise. Es gibt sie einfach nicht mehr. Also hast du ja gerade auch schon angedeutet, es gibt ja Leute, die sozusagen beruflich, also tagsüber, nur in Firewalls leben. Die richten nur Firewalls ein und pflegen die und Whitelisten, Blacklisten, was auch immer. Die haben überhaupt nichts mit dem restlichen Netzwerk dann zu tun. Die musst du eben finden.
Und gerade mittelständische Unternehmen können sich dann jetzt nicht ein ganzes Heer von Spezialisten leisten. Da ist die IT-Abteilung nur 1, 2, 3 Personen stark und eben nicht 10 oder 20.
Genau, ja.
Was ich auch spannend finde an dieser Stelle, ich erlebe das sehr häufig, dass ich sag mal, einerseits durch das Marketing der Versicherung, andererseits natürlich aus diesem Problemempfinden heraus, es könnte mal was passieren, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die schließen sogenannte Cyberversicherungen ab. Und dazu gehören auch, würde ich mal behaupten, eine ganze Reihe Unternehmen, die für sich in Sachen Informationsschutz nicht gut aufgestellt sind und in einer Cyberversicherung die Lösung finden. Das heißt, am Ende, wenn was passiert, zahlt die Versicherung. Und da muss ich mir selber als Organisation vielleicht nicht mehr so viel Mühe geben, in Sachen Informationsschutz optimal aufgestellt zu sein. Das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Bei den kleinen
Cyberversicherungen. Das fühlt sich auf jeden Fall mal gut an.
Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Also das ist dann die positive Seite von Versicherungen. Das Problem ist nur, also gerade bei mittelständischen Organisationen sehe ich das immer wieder. Dann wird einer geschickt von der Geschäftsführung, kümmere dich mal darum. Das ist dann vielleicht jemand, der sich mit Einkauf beschäftigt. Der hat dann oder sie hat dann vielleicht auch keine Ahnung von IT. Dann wird der Versicherungsvertrag durchgelesen. Dann redet man über Prämienhöhe und vielleicht noch die Hauptgefährdungen, die drin sind. Der Geschäftsführer nickt und unterschreibt. Und was unter den Tisch fällt, ist, dass in diesen Versicherungsbedingungen auch regelmäßig Mindestanforderungen an den Informationsschutz stehen. Es gibt keine Cyberversicherung, wo nicht mindestens einige grundlegende Regeln fest vereinbart werden. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, zahlt am Ende die Versicherung nicht. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, kommt in der Regel ein Sachverständiger vorbei, der sich das anschaut.
Ja, das ist ja auch total logisch. Die Versicherung möchte ja natürlich, also es ist ja, die versichern auch nur Risiken. Die möchten selbstverständlich die Risiken so gering wie möglich halten. Ich ziehe jetzt mal so ein bisschen die Parallele zur Kfz-Versicherung. Wenn ich ein Auto fahren möchte, brauche ich auch einen Führerschein. Wenn ich keinen Führerschein habe und trotzdem ein Auto fahre, dann wird sich die Versicherung schwer tun, einen Schaden, den ich verursacht habe, zu zahlen. Also wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, möchten sie sich dann da rausziehen, weil sie sagen, du warst überhaupt nicht geeignet, dieses Kraftfahrzeug zu führen. Dementsprechend, dieses Risiko wollten wir eigentlich nie eingehen, haben wir auch nicht versichert. Schau mal in den Bedingungen nach. Und ich glaube, so ähnlich, oder was heißt ich glaube, so ähnlich ist das bei den Cyberversicherungen auch. Die sagen halt, so, jetzt mach mal deine Hausaufgaben. Und wenn dann das Risiko nicht so groß ist, dann sind wir auch bereit, die restlichen Risiken auch abzudecken. Und genau das, glaube ich, dieses Missverständnis, das du gerade angesprochen hast, also Geschäftsführer sind nicht, oder Menschen an sich, auch Geschäftsführer, sind nicht so gut darin, Risiken einzuschätzen. Also Menschen können Risiken nicht so gut einschätzen, wie sie es vielleicht müssen. Versicherungen machen das dann eher auf dem Papier und eben mit Kennzahlen und so weiter. Und ja, das spiegelt sich dann in den Bedingungen auch wieder.
Ja. Ich finde dann ein Beispiel toll. Also ich sehe da nicht nur den Führerschein als Qualifikation der handelnden Person, sondern ich sehe auch das Fahrzeug mit den TÜV-Verpflichtungen, die wir nun mal hier in Deutschland im Straßenverkehr haben.
Jetzt, wo du das sagst,
ja. Das wäre für mich dann sinnbildlich die Organisation. Ja. Also ich glaube,
ja, genau, also ich meine, da wird ja überprüft, ob das Fahrzeug überhaupt verkehrstauglich ist. Also, weiß nicht, hast du Bremsen, hast du Licht? Also ein Blinker und dann, genau wie du sagst, kommt dann noch die Komponente dazu. Ja, muss ja auch irgendjemand noch da sitzen, der den Blinker bedienen kann und weiß wann. Also links blinken, links abbiegen ist dann schon von Vorteil, nicht irgendwie andersrum.
Ja, absolut. Ich glaube, das sollte klar sein, dass die Cyberversicherung kein Ersatz ist für mangelhafte Aufstellung in Sachen Informationsschutz. Natürlich müssen wir jetzt nicht aus allen Organisationen ein Fort Knox machen, aber es muss halt dem Stand der Technik genügen und es muss dem Risiko angemessen sein. Und das ist genau der Punkt, den du erwähnt hast, dass viele Entscheider sehr große Schwierigkeiten haben, sich Risiken vorzustellen. Das haben wir schon im Alltag. Jeder von uns hat bestimmt schon mal mit irgendeinem Versicherungsvertreter gesprochen und da wurde angeboten, ja, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, ich weiß nicht was für Lebensversicherung. Und irgendwann sagt früher oder später jeder mal Stopp, so, nee, ich glaube nicht, dass das passiert, ich brauche das nicht, das möchte ich mir auch nicht leisten. Und dann schieben wir das beiseite. Also wir glauben nicht, dass uns was passiert, dass wir diejenigen sind, die hinterher in der Statistik der eine Fall sind, wo es mal schiefgegangen ist. Und das ist bei Geschäftsführern sehr häufig auch so, selbst wenn teilweise vorher schon mal was passiert ist. Ich habe Geschäftsführer, die habe ich schon begleitet durch gravierende Schäden. Da ist es nochmal gut gegangen. Wir haben es zurechtgerückt, das Unternehmen konnte weitermachen. Und 2 Jahre später reden wir über erweiterten Informationsschutz und es ist so, als wäre nie was passiert.
Also ist exakt dasselbe dann passiert und man oder vielleicht nicht exakt dasselbe, aber zumindest nicht, man geht nicht unbedingt geläutert dann aus so einer Situation. Ich habe das auch schon erlebt, dass eben gewisse Vorfälle waren und hinterher dann eben auch gesagt wurde, jetzt machen wir eine Cyberversicherung, weil man eben die Kosten fürs nächste Mal sich sparen wollte. Also die Kosten des Vorfalls. Jetzt könnte man natürlich auch hingehen und sagen, ja, lass uns doch im Vorfeld investieren, dass diese Kosten gar nicht entstehen, weil das hast du vorhin im Nebensatz erwähnt, es gibt ja auch eine Selbstbeteiligung. Also man kommt nicht zwangsläufig ohne irgendwelche Kosten daraus, abgesehen mal von der Prämie. Man muss zusätzlich zur Selbstbeteiligung natürlich auch sowieso schon Maßnahmen ergreifen und oder eine gewisse Mindestsicherheit, Standardsicherheit, Basisschutz, wie auch immer man es nennen möchte, herstellen.
Lass uns doch an der Stelle mal einfach davon ausgehen, dass wir mit dem, was wir jetzt gerade diskutiert haben, zumindest die Menschen, die hier zugehört oder zugeschaut haben, ein Stück weit motiviert haben, sich mal die Frage zu stellen, okay, das könnte doch sinnvoll sein, mich mit Informationssicherheit zu beschäftigen. Aber wo fange ich denn jetzt an? Frage ich meinen IT-Leiter, frage ich meinen Rechtsanwalt, wer kann mir helfen und wie kann ich mich diesem Thema annähern? Wie erlebst du das? Wie machst du das in deinem Beratungsumfeld? Wie startet man?
Tja, wie startet man? Im Endeffekt muss man sich überlegen, was man hat, also welche Systeme man hat und welche Risiken man sozusagen überhaupt mitbringt. Also im Endeffekt oder von vornherein einfach auf Papier. Also sich das nur zu überlegen, da landet man schnell in Wunschvorstellungen. Also klassischer Tipp, aufschreiben. Die Dokumentation, die man hat, dann eben auch nutzen. Hatte ich vorher auch schon kurz erwähnt, und bitte nicht von dem Gesetz abhängig machen, weil das betrifft Organisationen oder die Gefahr, die Risiken betreffen Organisationen auch ohne das Gesetz.
Was würdest du empfehlen, was man aufschreiben sollte? Was sind das genau für Inhalte?
Also im Endeffekt geht es um Systeme inventarisieren. Also man muss wissen, was man hat. Im Übrigen, das hatten wir noch gar nicht so erwähnt, die Lieferkette. Also diese Komponenten, die man mitnutzt, die Lieferanten des Lieferanten und die Lieferanten des Lieferanten des Lieferanten, so in der Art, das ist unter Umständen auch relevant und hat auch in der Vergangenheit schon zu einigen Angriffen geführt, die auch sehr prominent waren und viele auch betroffen haben. Dann, wenn man weiß, was man hat, also sprich, welche Systeme man hat, Systeme inventarisiert hat, muss man diese Systeme auch beobachten. Also im Endeffekt die Auffälligkeiten im Blick behalten. Wo passiert was, was nicht normal ist? Wo gibt es Anomalien, Zugriffe, große Datei, Uploads, Downloads, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und man muss fähig sein, Schäden überhaupt mal erkennen zu können. Also was ist passiert? Ist überhaupt was passiert? Eine Bewertung durchzuführen. Das hängt natürlich nicht nur von technischen Systemen ab, also dieses Erkennen, sondern eben auch von dann Daten haben, auf die man zugreifen kann und die dann auch lesen zu können. Das ist ganz wichtig. Die Leute, die das dann bearbeiten, die da zuständig und verantwortlich sind, müssen auch über die nötige Kompetenz verfügen, vielleicht auch schon die Sicherheit haben, was sie wann machen müssen, also sprich einen Plan, nach Plan arbeiten, um eben dann auch auf Basis dieser Daten ihre Schlüsse zu ziehen, nächsten Schritte zu planen. Wo ich im Endeffekt schon dann beim Notfallplan beziehungsweise im Business Continuity Management wäre. Also was machen sie, um, ich sage es mal flapsig, den Laden möglichst schnell wieder zum Laufen zu kriegen, weil wenn man mal schaut, was kostet oder rechnet sich das mal durch, was kostet ein Tag nicht arbeiten, ja, wird dann manchmal ganz schön schlecht. Also es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht nicht produzieren kann, sondern dass man auch trotzdem Gehälter zahlen muss, andere Rechnungen also von Lieferanten bezahlen muss, beziehungsweise eben auch in Verzug kommt und ja, Strafzahlungen leisten muss. Und am Ende ganz wichtig, oder was heißt am Ende, also über allen, habe ich auch schon gerade kurz gesagt, Zuständigkeiten und Verantwortlichen Verantwortlichkeiten festlegen. Also wer macht was und an wen muss man sich wenden? An wen muss man melden? Vielleicht eben dann auch externe Stellen, also sowas wie Versicherungen. Wen kann man damit einbeziehen? Oder auch ja, Aufsichtsbehörden sozusagen. So, das wären meine wichtigsten Tipps so zusammengefasst.
Ja, ich finde mich da total drin wieder. Ich weiß von vielen Gesprächen, wenn Unternehmen sich anfangen, damit zu beschäftigen, oder manchmal werden sie auch einfach gezwungen, sich zu beschäftigen, weil zum Beispiel große Auftraggeber dann entsprechende Fragen stellen, dann kommt man in Kontakt mit sogenannten Informationssicherheitsstandards. Also Standards, das sind Dokumente, in denen steht beschrieben, wie organisiert ein Unternehmen heute nach dem Stand der Technik das Thema Informationssicherheit. Gibt es auch für Qualitätsmanagement, Umweltschutz und allen möglichen Kram. Und typisch sind in unseren Breiten sowas wie eine ISO 27001, BSI-Grundschutzstandard, vielleicht eher mehr für den öffentlichen Bereich. Es gibt TISAX aus der Automobilindustrie und das sind eigentlich drei große Standards. Da kann ich dann in Dokumenten tatsächlich auch nachlesen, was sind denn die Dinge, mit denen ich mich beschäftigen sollte. Da steht das drin, was du gerade beschrieben hast, aber natürlich auch noch viele andere Dinge. Das Dilemma, was diese Standards mit sich bringen, das wirst du möglicherweise auch schon festgestellt haben. Wenn ich tatsächlich den Anspruch habe, diese Standards einzuführen, mich sogar zertifizieren zu lassen, dass ich denn alle Regeln dieses Standards auch implementiert habe und erfülle, dann kann das ganz schnell aufwendig und teuer werden.
Ja, also man ist ja, nur weil du es jetzt gerade gesagt hast, so der IT- oder BSI-Grundschutz hat, glaube ich, 900 Seiten, wenn es nicht sogar mittlerweile mehr sind, dass mal ohne das Business Continuity Management, was ein gesondertes Kapitel ist, ja, da hat man schon was zu tun. Also so nochmal die EDV-Abteilung, die wir vorher angesprochen haben. Ich würde jetzt mal sagen, das wird mit einer Person in der EDV-Abteilung sicher nichts. Das ist viel zu aufwendig. Also alleine von den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klappt das nicht. Das heißt, also ich würde jetzt nicht sagen, Finger weg, sondern man muss das grundlegend richtig organisieren. Also ja, wenn der Anspruch ist, dass man ein Cybersicherheitsniveau hat, dann braucht man auch die Fachkräfte dafür, beziehungsweise auch die Personen, die dann eben diese Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten übernehmen.
Ein Standard, den ich gerne gerade für kleine und mittelständische Unternehmen nach vorne tragen möchte, ist in Deutschland der VDS 10.000 Standard. Der ist insofern interessant. VDS ist der Verband Deutscher Sachversicherer. Das ist ein Standard, der ist aus dem Bedürfnis entstanden, dass Versicherungen Risiken wie zum Beispiel das Thema Cybergefahren versichern sollen. Aber wenn Sie sich dann wirklich mit den Risiken beschäftigen, stellen Sie fest, ja Mensch, die Organisationen sind so schlecht aufgestellt, die Unternehmen, die Prämien, die gehen in schwindelerregende Höhen, das kann keiner mehr bezahlen. Das hatten wir in Deutschland in der Vergangenheit schon ganz oft. Also früher waren es die klassischen Brandschäden von Industrieunternehmen, da sind einfach dann mangels Brandschutz riesige Industriegelände komplett abgefackelt. Die Prämien waren dann nicht mehr bezahlbar und dann hat genau dieser Verband der Deutschen Sachversicherer angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich mich denn vor Feuer und Brand schützen, und hat Standards entwickelt, in dem Fall dann einen Brandschutzstandard. Und heute hat in jedem größeren Unternehmen hängt eine Brandmeldeanlage nach dem VDS-Standard. Danach hatten wir das Thema Einbruch. Da entstanden dann plötzlich auch wieder Standards zum Thema Einbruchschutz und jetzt hat jedes größere Unternehmen zumindest mal eine VDS-zertifizierte Einbruchmeldeanlage. Und jetzt ist das Zeitalter der Cybersecurity-Versicherung. Und dann gibt es den VDS 10.000-Standard, der definiert, wie sollte sich ein Unternehmen, und zwar handhabbar, der Kleinheit einer Organisation, das berücksichtigend, wie kann sich ein solches Unternehmen in Sachen Informationsschutz vernünftig aufstellen? Und das Tolle ist, das, was du eben aufgezählt hast, das finde ich da so drin wieder. Das fängt an mit, ich definiere eine Zuständigkeit, vielleicht nicht unbedingt den IT-Leiter, also ich mache nicht den Bock zum Gärtner, aber überleg mir einen in meiner Organisation, der soll sich dieses Themas jetzt einfach mal annehmen. Und wenn er das nur steuert und vielleicht nicht das Know-how komplett aufbaut, besteht darin, dass ich mal Bestandsaufnahme mache. Und was ich so sehr liebe, die ganzen großen Standards, da macht man ein riesiges Risikomanagement. Das ist eine Heidenarbeit. Und dieser Standard, der beschäftigt sich mit dem Kern. Der stellt nämlich die Frage, was sind denn deine geschäftskritischen IT-Ressourcen? Das sind Menschen, das sind Prozesse, das sind IT-Systeme, das sind Daten. Also das heißt nicht immer nur, dass das irgendwelche Computer sind. Und da mache ich mir einfach mal Gedanken, welche Systeme können denn mal für einen Tag, für eine Woche oder für einen Monat auffallen? Und dann kriegen die halt einfach nur irgendwie ihren Basisschutz. Klar, machen wir ein bisschen Virenschutz, aber alles andere, das ist dann mein Kern, der Kern meines Geschäftes, das schaue ich mir ein bisschen näher an. Und dann geht es mit deinen Punkten genauso weiter.
Im Endeffekt ist es ja, weil ich ja vorher erwähnt habe, dass der Grundschutz so umfangreich ist. Wie du schon sagst, die kochen ja alle in der Basisvariante nur mit Wasser. Also es geht immer um den Basisschutz, die Grundzüge. Man muss sozusagen im Fundament oder fundamentale Weichen stellen. Und das machen sie alle. Du hast jetzt den VDS 10.000 Standard erwähnt. Es gibt auch noch einen kleineren, hier gerade in Süddeutschland im öffentlichen Bereich, nämlich jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein.
ISIS
12. Richtig, vielen Dank. ISIS 12 ist der Standard. Und wenn man sich das so vorstellt, ich habe da so ein Bild mal aus einer Informationssicherheitsbeauftragten-Schulung. Das geht so, man fängt an mit ISIS 12, also von der Komplexität und vom Umfang. Dann folgt VDS 10.000, dann die ISO 27001 und dann kommt der IT-Grundschutz. Also so ist immer so, es ist sozusagen kompatibel, also man fängt klein an und kann das dann ausbauen. Und nicht jedes Unternehmen muss den IT-Grundschutz umsetzen, aber jedes Unternehmen muss im Prinzip diese Basissicherheitsanforderungen umsetzen. Und da gibt es ein ganz tolles Tool, möchte ich sagen, oder einen ganz reduzierten Standard des IT-Grundschutzes, und zwar die DIN-SPEC 27076. Das ist ein Cybersicherheitsfragebogen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind tatsächlich, glaube ich, 27 Fragen, bei denen es um den Kern geht. Also den Kern der Organisation, der IT- oder Cybersicherheitsorganisation und auch einige technische und organisatorische Maßnahmen, die sozusagen fundamental sind. Und wenn man damit mal anfängt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, den du erwähnt hast, sich das objektiv anzuschauen, also eine Schablone, einen Standard hinzuhalten oder einen Standard anhand eines Standards zu bewerten, seine eigenen Umsetzungen, seine eigenen Maßnahmen zu bewerten, dann kann man ein ganz gutes Bild oder erhält man ein ganz gutes Bild über seine Mängel. Und das ist kein Nachteil, sondern es ist positiv zu sehen, dass man Mängel entdeckt hat, weil dann kann man dran arbeiten. Sonst entdeckt die jemand anders und wir sind da, wo wir vorher waren. Also, dass eben, ja, man offene Türen für Angreifer geschaffen hat oder zumindest nicht geschlossen hat.
Absolut. Das heißt, auf die Frage, was können Unternehmen tun, um sich jetzt diesem Thema anzunähern? Wir haben typischerweise Unternehmen, die machen gerne Dinge selber. Und für die sind, denke ich, so ein ISIS 12 Standard oder auch eine VDS 10.000, das kann man sich dann mal runterladen, beziehungsweise für ein paar Euro in einem entsprechenden Online-Shop kaufen und einfach mal nachlesen, was wird gefordert. Und natürlich mit internem Know-how kann ich abgleichen, wie bin ich dazu aufgestellt. Ich kann den Fragebogen vom BSI verwenden, nach dem von dir gerade genannten Standard und diese, ich glaube, es waren 27 Fragen, mal für mich durcharbeiten und sehen, wo bin ich im Moment positioniert. Und dadurch erkenne ich natürlich, wo sind meine Lücken und die fange ich dann an, schrittchenweise zu schließen. Das ist die klassische Selbermachlösung. Es gibt natürlich auch viele Organisationen, die probieren es vielleicht auch mal oder sagen von vornherein, nee, da habe ich gar keine Zeit so, da möchte ich meine Mitarbeitenden nicht mit beschäftigen, die holen sich Hilfe von außen. Das ist die Situation, wo wir beide typischerweise einspringen und sagen, dann bringen wir das Know-how von außen mit, dann muss man da keinen Mitarbeitenden erstmal aufbauen, sondern wir leisten Anschiebehilfe. Wir machen mal so eine erste Bestandsaufnahme.
Know-how-Transfer.
Absolut. Also bieten natürlich erstmal den Einblick, kurz und schnell. Und wenn dann die Lücken offenbar sind, helfen wir dabei, die internen Mitarbeitenden, so wie der Mitarbeiter, wie das Unternehmen das wünscht, passend zu qualifizieren. Quasi lernen im Job. Und schrittchenweise kann man das Unternehmen dann auch in Sachen Informationsschutz auf eigene Füße stellen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, also bei all diesen Themen, die wir da jetzt hatten, also was so an Gefahren ist und was so an gesetzlichen Vorgaben auf uns zukommen wird, es ist ganz wichtig, nicht sich von der Angst sozusagen abschrecken lassen oder zurückhalten zu lassen. Also wichtig an der Stelle anfangen. Man muss jetzt anfangen, man muss jetzt beginnen oder damit beginnen, eine Organisation aufzubauen. Weil, wie wir auch schon festgestellt haben oder auch gesagt haben, es wird zunehmend komplexer, also sowohl von der technischen Umsetzung wie auch von den Angriffsvektoren oder von den Angreifern an sich, sodass man eigentlich nicht viel Zeit hat nachzuholen.
Ja, absolut. Also es wird sicherlich weiterhin die Unbelehrbaren geben, die jetzt in das Thema immer noch nicht einsteigen. Aber ich hoffe sehr, dass durch die Aufklärungsarbeit, die wir leisten, ja jetzt nicht nur durch diesen Beitrag, sondern auch überall da, wo wir sonst in Vorträgen oder im Social-Media-Bereich auftreten und für dieses Thema Werbung machen, aber auch einfach durch die allgemeine Entwicklung, durch die politische Entwicklung, durch die Gesetze wird es immer mehr Unternehmen geben, so meine Hoffnung, die auf diesen Zug dann auch endlich mal aufspringen, solange er noch in Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist und man noch eine faire Chance hat, auch tatsächlich etwas zu bewirken.
Ja, ich habe vor einigen Monaten eine tolle Antwort auf die Frage von einer Professorin vom Fraunhofer Institut, weiß gerade das Ressort nicht mehr, gehört. Die wurde gefragt, ob das oder wie schlimm das denn ist und ob Unternehmen weiter existieren können, wenn sie jetzt nichts machen. Und die sagte, naja, es wird nur schlimm für die, die nichts machen. Die jetzt was machen, für die wird es super. Also die können dann auch damit umgehen. Das fand ich ganz ermutigend eigentlich, auch so schlimm es auch wiederum für andere klang, aber dann kann man sich ja selber entscheiden, wo man dann steht.
Ja. Zum Abschluss, Christian, was können wir den Zuhörern, Zuschauern noch an Tipps und Tricks mit auf den Weg geben? Hast du so eine Idee, was wir da noch erzählen könnten?
Naja, ich hatte es gerade schon eigentlich gesagt, anfangen, damit beginnen, ja. Weiterbilden, fortbilden, nicht am falschen Ende sparen, nicht aufschieben. Das sind so die Kernprobleme, auf die ich, du wahrscheinlich auch, im Alltag immer wieder stoßen. Naja, man hat keine Zeit, macht man morgen. Wir müssen erstmal noch was anderes machen. Ich glaube, das ist so ein Thema, das duldet keine, sehr wenig Aufschub. Und es gibt auch sehr viel dazu zu lernen, auch für Leute wie dich und mich, immer wieder. Und ja, da muss man jetzt anfangen.
Ja, also was ich gerne als Tipp nochmal mit auf den Weg geben möchte, gerade wenn man das jetzt mal auf Ebene einer Unternehmensleitung sieht, also eines Vorstandes oder Geschäftsführern, dann wäre aus meiner Sicht vielleicht mal ein guter Gedanke zu schauen, wer in der eigenen Organisation, bitte diesseits des IT-Leiters, der IT-Leiterin, wäre denn überhaupt mal in der Lage, sich dieses Themas anzunehmen. Und dann fange ich mal mit dem ersten Schritt an und sage, hier, Heinz, Claudia, hast du Lust, dich damit zu beschäftigen? Nimm dich dieses Themas mal an und mach dich einfach mal schlau. Und dann kann ich doch als Geschäftsführung sagen, ich gebe dir ein bisschen Hilfe, also ich schicke dich mal auf eine Schulung oder suche einfach mal jemanden, der das extern begleiten kann. Also selber Mach-Variante oder die Komfort-Variante, indem ein Berater dazukommt und dann einfach mal die ersten Schritte gehen. Die ersten Schritte heißt ja nicht, dass ich direkt 500.000 Euro in irgendwas investiere, sondern es heißt, ich lerne erstmal, welche Bedeutung hat das für mich und beschäftige mich mit mir selber, nämlich wo habe ich denn meine Baustellen und wo bin ich gut aufgestellt und habe damit einen wirklich soliden Startpunkt. Und idealerweise, wenn ich jemanden damit beauftrage, also idealerweise dann auch einen internen Mitarbeitenden, dann habe ich auch jemanden, der dieses Thema treibt, unabhängig davon, dass ich als Geschäftsführer, als Geschäftsführerin vielleicht gerade auch anderes im Sinn habe.
Na, das Thema bekommt damit ja auch eine andere Priorität. Also das ist auch ganz wichtig, dass diese Priorisierung dann auch da ist. Du hattest das mal erwähnt mit der Fisch stinkt vom Kopf, ohne davon oder damit jetzt jemanden bestimmen zu meinen. Aber bildlich ist es natürlich genau das. Also wenn das Thema, das ist ein Geschäftsführungsthema, wenn das Thema nicht in der Geschäftsführung angesiedelt ist, dann wird es auch keiner machen. Dann wird sich auch niemand drum kümmern. Und deswegen reicht es nicht nur, Heinz, Claudia, glaube ich, hast du gesagt, macht mal, sondern kontinuierlich dranbleiben, das verfolgen, das ja. Übliche, Kennzahlen, braucht ihr was, kann ich was machen? Das Thema ist wichtig, also hoch priorisieren tatsächlich, weil unter Umständen, das weiß ja auch der Gesetzgeber, hängt der Fortbestand des Unternehmens davon ab.
Absolut. Ein perfektes Schlusswort, lieber Christian. Ich danke dir ganz herzlich für deine viele Zeit, für das spannende Gespräch. Wieder mal. diesmal eben zum Thema NIS2 und Informationsschutz. Und ich freue mich, wenn wir demnächst einfach mal eine neue Auflage zu einem weiteren spannenden Thema machen könnten.
Ja, gerne. Immer wieder gerne, Thomas. Danke dir auch.
Schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.